Ich bin jetzt nicht mehr allein hier im Studio, sondern neben mir sitzt Jennifer Wägerle von der Evangelischen Fachhochschule, aber deshalb habe ich dich heute nicht eingeladen, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um Kirchenasyl in Freiburg und da ein ganz großes Fragezeichen hinten dran. Da wäre eine Veranstaltung gewesen am letzten Donnerstag, sprich 17. November, und die ist kurz und bündig verschoben worden. Und diese Veranstaltung, die wird natürlich nachgeholt. Und dazu vielleicht ein bisschen was, aber vor allen Dingen interessiert es mich natürlich, was es mit Kirchenasyl hier in Freiburg auf sich hat. Denn offensichtlich wollt ihr erst wieder mal ein Netzwerk gründen, das überhaupt Kirchenasyl hier in Freiburg ermöglicht. Und das Ganze hier war eingebunden und ist immer noch eingebunden in eine ganze Veranstaltungsreihe, nämlich zusammen Abschiebungen verhindern, die nächsten Schritte. Und wenn wir hier gerade mal dabei sind, ein nächster Schritt ist natürlich morgen. Das heißt, Patenschaften gegen Abschiebung, das findet morgen statt, am Donnerstag, am 24. November um 19 Uhr in der Pädagogischen Hochschule, Kollegiengebäude 2, Raum 205. Nun gut, werden wir vielleicht nochmal hier im Rahmen der Sendung erwähnen. Ich sage erstmal hallo Jennifer.
Hallo.
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen hier angedeutet. Da ist ein Kirchenasyl in Freiburg geplant und diesen Vortrag wurde ganz einfach verschoben. Warum hat man den verschoben?
Also erstmal, es ist kein konkretes Kirchenasyl gerade geplant. Es ist eher so, dass für ein Kirchenasyl braucht man immer einen gewissen Vorlauf. Es muss irgendwie was geben, damit es überhaupt passieren kann. Es muss ein Kontakt da sein, es muss ein Netzwerk da sein und genau das ist das Ziel im Prinzip hinter diesem Treffen. Und ja, abgesagt wurde es deswegen, weil es einfach noch ein bisschen mehr Vorlauf braucht, damit mehr Akteure einfach noch mit drin sind.
Das heißt, es gibt dann hier praktisch doch noch diesen Vortrag.
Genau, also das ist nicht nur Vortrag, das soll eher in Richtung Diskussion gehen, Diskussion und Kennenlernen und das soll jetzt am 11. Januar stattfinden.
Das heißt, wir haben jetzt für diesen Vorlauf praktisch gesorgt.
Genau.
Das heißt, ein größerer Vorlauf für den 11. Januar. Und können da auch gleichzeitig jetzt hier ein bisschen Werbung für machen, was es mit Kirchenasyl auf sich hat. Und da mal gleich mal die erste Frage an dich. Was ist denn überhaupt Kirchenasyl? Haben die Kirchen da irgendwelche Sonderrechte oder wie verhält es sich da?
Also Kirchenasyl hat keine richtigen Sonderrechte. Das ist in vielen Köpfen so drin, stimmt aber so nicht. Das heißt, es ist eigentlich eine Form von zivilem Ungehorsam, kann man es nennen. Also die Menschen, die dahinter stehen, es sind ja immer Menschen und nicht die Kirche an sich, die große Kirche, sondern wirklich Menschen und die machen sich eigentlich sogar strafbar in dem Sinne. Es kommt meistens, das ist dann so ein bisschen der Schutzraum von Kirche, nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung oder zu einer Verurteilung, weil so ein Stück weit ja vielleicht auch die Öffentlichkeit gefürchtet wird. Also wenn Kirche als so was Großes, Anerkanntes was macht, dann gucken mehr Menschen hin. Und dann wird auch eher mal davon abgesehen, dass es jetzt gewaltsam geräumt wird von der Polizei, dass es da eine Intervention gibt. Gab es auch schon, ist aber eher weniger, weil es einfach als unverhältnismäßig angesehen wird.
Das heißt, wenn die Kirche draufsteht, dann traut sich die Polizei nicht, die Leute rauszuholen, abzuführen und in den Flieger zu setzen.
Sie trauen sich schon, aber sie denken länger drüber nach. Unsere Kirchenasyle, die passieren ja auch jetzt nicht im rechtsfreien Raum, sondern die sind eigentlich nochmal ein Mittel, um Zeit zu schinden, um zu gucken, was können wir rechtlich noch für die Person erreichen. Also es ist nicht möglich, dass die Person in die Kirche kommt und dann nur deswegen im Prinzip einen Aufenthaltsstatus bekommt, sondern es ist mehr ein Schutzraum nochmal, in dem alle rechtlichen Möglichkeiten ausgenutzt werden. Deswegen muss man sich ein Kirchenasyl auch ziemlich gut überlegen.
Das wäre die nächste Frage, beziehungsweise ich tue mich ganz langsam irgendwie vorarbeiten. Du kommst von der Evangelischen Fachhochschule, beziehungsweise Evangelischen Hochschule, ja.
Hochschule, ja.
Und ja, da gibt es natürlich auch die Katholiken, das heißt evangelische Katholiken, evangelische Kirche, katholische Kirche. Gibt es da irgendwo einen Unterschied bei dem Kirchenasyl? Handhaben Sie das differenziert?
Ich habe bisher noch nichts über Unterschiede groß gehört. Es ist eher so, dass im Bereich Kirchenasyl ganz, ganz viel ökumenisch gearbeitet wird. Es gibt auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und das ist eine ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft. Es ist ganz oft, jetzt vor 5 Jahren hatten wir hier in Freiburg das letzte Kirchenasyl. Das war auch eine Zusammenarbeit von verschiedenen Kirchen im Prinzip. Und da sind die katholische Kirche, die evangelische Kirche mit dabei, aber eben auch Freikirchen und die Kirchenleitungen zum Teil auch. Muss man ein bisschen gucken.
Ich will auch ein bisschen größer greifen. Ich meine, inzwischen haben wir ja hier auch noch Moscheen. Wir haben auch Synagogen wieder. Mhm. Ne? Wird da auch mit diesen anders, also nicht christlichen, aber eben auch hier den Religionen des Buches sozusagen zusammengearbeitet, oder sind die einfach noch zu klein und dann sagt man, okay, die würden zwar mitarbeiten, aber können wir unter ferner Liefen einfach vergessen, auf gut Deutsch gesagt.
Also ich habe jetzt noch nicht von einem spezifischen, von einem einzelnen Kirchenasyl mitgekriegt, was nicht in der Kirche, sondern in der Synagoge war. Ich denke, ein Punkt ist wirklich, dass es noch viel weniger sind als jetzt eben die Kirchen. Und wenn man sich das prozentual anschaut, dann ist mit Sicherheit auch von Kirchen sind es die bekannt werden, aber es ist ja nur ein kleiner Teil von denen, die es theoretisch gäbe.
Du hast es vorhin gesagt, erstmal braucht man für so ein Kirchenasyl natürlich einen großen Vorlauf und man braucht natürlich auch den Rückhalt der Gemeinden. Mhm. Die katholische Kirche ist anders aufgebaut als die evangelische Kirche. Wer kann denn so ein Kirchenasyl auslösen? Kann da der Pfarrer kommen in der katholischen Kirche vielleicht und kann sagen, ja, ich habe da einen Fall und wir machen das jetzt und versucht zu beeinflussen, natürlich im Zusammenhang mit dem Pfarrgemeinderat, oder ist es da in der evangelischen Kirche anders? Wie läuft das überhaupt ab? Wer beschließt das? Wir tun jetzt einer bestimmten Gruppe oder einem Menschen hier Asyl gewähren und natürlich auch dann entsprechend unterstützen, indem der ganze Fall nochmal, wie du gesagt hast, aufgerollt wird und man versucht nochmal einfach was zu machen.
Also auf der evangelischen Seite würde ich wirklich sagen, die Entscheidung trägt eigentlich die Gemeindeleitung, aber mit einer ganz, ganz großen Rücksprache mit denen, die es dann auch tun. Das ist ja normalerweise nicht unbedingt jetzt nur der Leitungskreis, sondern das ist ein Netzwerk, ein riesengroßes Netzwerk von Menschen, die für die Versorgung einfach achten, also auf die Versorgung achten müssen einerseits für diese Menschen im Kirchenasyl, die gucken müssen, dass die was zu essen haben, die Kinder vielleicht zur Schule begleiten, und eben die ganzen rechtlichen Dinge ausloten, die Öffentlichkeit suchen und da auch gezielt Öffentlichkeitsarbeit machen. Also ganz, ganz viel, was da an Arbeit anfällt, was ein Einzelner gar nicht leisten kann. Von daher muss man vorher immer wirklich gucken, wen kann man auch alles mit reinholen, welche Gemeinden können auch kooperieren und welche Menschen gibt es noch oder Netzwerke gibt es noch außerhalb von Gemeinden.
Nun könnte man sagen, alle Menschen, die hierher kommen, haben ein Problem. Das muss man respektieren. Die wenigsten sind vielleicht zu Recht, dass man die abschiebt. Es gibt natürlich auch solche. Aber es gibt natürlich sehr wenig Menschen, die Kirchenasyl dann tatsächlich erhalten. Das ist ja eine gewisse Auswahl. Wer trifft denn da die Auswahlkriterien? Beziehungsweise weshalb kommt der eine in den Genuss von Kirchenasyl und der andere muss sich halt so irgendwie durchschlagen?
Also Kirchenasyl ist immer wirklich nur für den Einzelfall. Und wenn man sich die anschaut, die es gab, finde ich, fällt einfach auf, es ist immer irgendwie ein Mensch, der Kontakt hatte zu einem Menschen, der wieder Kontakt hat. Also es funktioniert eigentlich nur über die einzelnen Begegnungen. Und dann eben das Überlegen, gibt es die Möglichkeit, rechtlich überhaupt was rauszuholen? Wenn es keine Perspektive gibt in die Richtung, dann kann man es eigentlich von vornherein lassen. Oder gibt es vielleicht Dinge, die stören oder die es einfach unmöglich machen, das umzusetzen? Gibt es vielleicht niemanden, der das mittragen würde oder nicht genug Menschen? Weil man muss sich ja auch bewusst sein, dass so ein Kirchenasyl, das kann sein, dass es ganz schnell geht, dass es nur ganz, ganz kurz ist, vielleicht eine Woche. Es kann aber auch sein, dass es über Jahre geht. Und das muss man vorher sich einfach gut überlegen, welchen Rahmen können wir mittragen und welche Rahmen können auch diese Personen mittragen, die dann im Kirchenasyl sind, weil für die ist es natürlich auch eine Wahnsinnsbelastung.
Wir haben hier Beispiele gehabt in Freiburg vor 5 Jahren. Wie sah dieses Beispiel in Freiburg hier vor 5 Jahren aus? Hast du da eine Ahnung dazu oder war das praktisch vor deiner Zeit, wo du dich noch nicht so engagiert hast für Kirchenasyl, beziehungsweise bist du erst, ich weiß gar nicht mal, ob du aus Freiburg stammst.
Also es war vor meiner Zeit ein Stück weit. Was ich mitbekommen habe, war, dass es da um eine Roma-Familie ging, die eben im Rahmen von dem Kirchenasyl, das über, ich glaube, einige Monate ging, eben einen besseren Status, erstmal einen aufschiebenden Status bekommen konnte und jetzt eben noch im Prinzip in Freiburg sind sogar. Also es gibt diese Menschen und wer zum Beispiel da jemanden kennenlernen möchte, der das aktiv mitgestaltet hat, der könnte zum Beispiel im Januar kommen, da werden wir 2 Leute dabei haben.
Ja, ich meine, ich möchte natürlich hier in dieser Sendung nicht alles hier für den Januar wegnehmen und natürlich hat jeder noch seine persönlichen Fragen, die hier beantwortet werden können. Das kann man natürlich dann am besten im Live in einem Live-Gespräch machen. Ein Live-Gespräch wäre natürlich hier möglich, ganz kurz nach unserem Gespräch, kann man natürlich auch hier anrufen, 31.28. Aber wenn man jetzt da noch nicht die Fragen hat und sich das einfach noch ein bisschen überlegen will, der kann sich natürlich gleich mal den Termin merken, 11. Januar.
Genau.
Ort dürfte wieder das gleiche sein oder so?
In der ESG, genau.
In der ESG, genau. Sonsestraße 16. Und wer sich den Termin gemerkt hat, der kann das auch irgendwie ausgoogeln, kriegt das irgendwo mit. Das dürfte also nicht das größte Hindernis sein in der Richtung. Nun, in Freiburg ist das Ganze wieder eingeschlafen. Das heißt, vor 5 Jahren war dieses Kirchenasyl hier in Freiburg. Ist die Idee so schlecht angekommen oder haben die Leute sich tatsächlich so sehr verausgabt und konnten sagen, also wir brauchen jetzt erstmal eine Pause, bevor wir die Nächsten hier intensiv betreuen und unterstützen können?
Ich glaube, dass die Menschen sehr, sehr unterschiedlich da rausgegangen sind. Ich denke, einige fühlten sich vielleicht erstmal überfordert oder erstmal im Prinzip ausgelastet. Aber ich denke, es liegt viel auch daran, wer im Prinzip dahinter steht. Und es gab auch einfach einige Personalwechsel. Und es braucht immer auch jemanden, der es vorwärts bringt. Deswegen ist es jetzt, es gab auch vorher schon mal eins in der KHG, das ist noch länger her, das war glaube ich 97. Also es braucht im Prinzip immer jemanden, der das vorwärts bringt, weil diese Menschen natürlich nicht unbedingt in der Gemeindeleitung vertreten sind, die es dann betreffen würde. Und deswegen ist das im Prinzip nochmal so ein Vorstoß, so ein Bewusstsein überhaupt zu bilden in den Gemeinden, weil es eben aus den Gemeinden rauskommen muss, weil es eben nicht von außen vorgegeben werden kann.
Jetzt habe ich hier gelesen, Moment mal, da muss ich es gerade hier wieder finden, genau in den Gemeinden wie zum Beispiel Elzach, Waldkirch, Furtwangen, Reute, Schopfheim, Ettenheim, Villingen und auch Freiburg. Das heißt, auch Freiburg fanden Kirchenasyle statt. Das heißt, es sind eine ganze Menge Gemeinden, Umlandgemeinden, also Gemeinden in der näheren und etwas weniger näheren Umgebung von Freiburg hier genannt. Gibt es da jetzt aktuell noch ein Kirchenasyl bei denen? Ich meine, man hört natürlich nicht immer in den Zeitungen täglich über solche Sachen.
Genau, also die aktuellen Dinge, die kriegt man eben gerade über Pro Asyl oder die Bundesarbeitsgemeinschaft ganz gut mit. Da kann man auch immer im Internet sich auf dem Laufenden halten. Jetzt vor kurzem war auch in der Badischen Zeitung nochmal ein Kirchenasyl drin, und zwar in Villingen-Schwenningen. Und das war von einem 18-jährigen Sudanesen, der in der Nacht- und Nebelaktion eigentlich nach Italien rückgeschoben wurde. Also viele Kirchenasyle sind heutzutage auch, um diese Rückschiebung zu verhindern. Ich weiß nicht, soll ich dazu kurz noch
was sagen? Einmal, ja,
was Rückschiebung. Also Rückschiebung bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man den Menschen dahin wieder zurückschiebt, also ins Flugzeug setzt und wegschickt, wo er zum ersten Mal im Prinzip diesen EU-Grund betreten hat. Und das ist natürlich problematisch, wenn das dann Länder sind, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall war es Italien, wo einfach das System gerade gar nicht damit vielleicht umgehen kann oder vielleicht selbst gerade andere Probleme hat oder vielleicht einfach viele Flüchtlinge hat. Weil wir in Deutschland natürlich die Situation haben, dadurch, dass wir diese Drittstaatenregelung haben, kann eigentlich niemand wirklich legal reinkommen und einen Asylantrag stellen, es sei denn, er fliegt mit dem Flugzeug. Und wie viele Flüchtlinge können das? Also es ist einfach ziemlich restriktiv. Und sehr, sehr schwer überhaupt in Deutschland den Anspruch zu bekommen, dass man Asyl stellen kann. Und genau das ist im Prinzip in dem Fall versucht worden, dass man gesagt hat, wir möchten, dass Deutschland von dem Eintrittsrecht Gebrauch macht, dass Deutschland den Asylantrag überhaupt bearbeitet. Der junge Mann ist nach Italien abgeschoben worden, dann haben den Menschen Bürger aus Schwenningen wieder zurückgeholt und er ist im Prinzip von da aus direkt ins Kirchenasyl und man hat dann erstmal einen Antrag auf Rechtsschutz eingelegt, dass der in dieser Zeit, wo jetzt dieses Thema überhaupt bearbeitet wird, nicht in der Zeit abgeschoben werden kann.
Kirchenasyl heißt dann in diesem Falle, dass er auch in der Kirche lebt und wohnt.
Genau.
Und hast du eine Ahnung, wie die Gemeinde sich dann dazu verhält? Ich meine, es gibt natürlich dann eine starke Unterstützungsgruppe innerhalb der Gemeinde, aber es gibt ja sicherlich auch vielleicht den einen oder anderen, der sagt, naja, jetzt hier, wenn ich in die Kirche gehe, dann erlebe ich da hinten irgendwie so ein paar Isomatten-Typen, die dann eben hier kampieren. Und das finde ich dann nicht so toll.
Mhm. Also ich denke, dass Kirche da einfach ein Stück weit, einfach ein kleiner Ausschnitt von der Gesellschaft ist. Und in der Kirche gibt es natürlich Stimmen, die dafür genauso wie dagegen sprechen, genauso wie es die überall in der Gesellschaft gibt. ich denke, das ist ein Punkt, den man vorher wirklich offen einfach diskutieren muss in der Gemeinde. Weil es natürlich schwierig ist, wenn das nicht von allen mitgetragen werden kann oder zumindest toleriert werden kann.
Wenn man sowas offen diskutiert, dann gibt es natürlich immer die berühmt-berüchtigten Herren und Damen, die mitschreiben und entsprechend sowas weitermelden. Und im Grunde genommen, was du vorhin schon gesagt hast, ist es ja eigentlich eine Straftat. Ne? Hm. Das heißt, man macht was, was eigentlich gegen das Gesetz ist. Und ja, und da gibt es halt eben auch gesetzestreue Bürger und Bürgerinnen. Und Diskussion ist immer so eine gewisse öffentliche Diskussion. Und das ist ja auch ein bisschen riskant. Ich versuche jetzt gerade eine Frage zu formulieren oder dir zu suggerieren, dass du mir eine Frage beantwortest, die jetzt hier gar nicht gestellt ist.
Also ich denke, wie gesagt, es gibt immer wieder auch, dass Menschen gerade in verantwortlichen Positionen, also gerade die Pfarrer dann vor Ort, dass die wirklich sich dann strafrechtlich verantworten müssen. Es ist aber, wie gesagt, eher selten. Was auf der anderen Seite kann man auch einfach sagen, es wird immer Kirchenasyl groß thematisiert und so ein bisschen in so einen Sonderrahmen gestellt und gesagt, ja, die haben da eine Verantwortung. Ich würde aber nochmal einen Schritt auf die andere Seite gehen und sagen, ja, die haben eine Verantwortung, aber keine besonderen Rechte jetzt dafür. Also eigentlich ist jeder Bürger aufgefordert, diesen zivilen Ungehorsam auch zu leisten. Es geht nicht darum, dass man sagt, wir verstoßen jetzt bewusst gegen das Recht, das oder wir boykottieren jetzt irgendwelche Gesetze, die es gibt, sondern es geht darum, dass wir eigentlich oder dass Menschen, die das machen, eigentlich sagen, das Recht wird nicht rechtmäßig angewendet oder das Recht entspricht nicht dem, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Also so ein Stück weit dem Recht zum Recht verhelfen.
Richtig, hast eine schöne Antwort gegeben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so die Gefahr, dass wenn man jetzt hier zum Beispiel diesen Sudanesen aus Italien holen will, und man hat es vorher ein bisschen diskutiert, dass dann ein paar Polizisten an der Grenze eben aufpassen, dass das nicht passiert. Sprich, dass man da Nummern aufschreibt von entsprechenden Leuten, die sich da ein bisschen hervorgetan haben, sprich Autonummern oder sonst was, und die eben an der Grenze abpasst. Gibt es solche Spitzel-V-Leute praktisch in der Kirche drin, die unbezahlt arbeiten? Naja, ist kein Witz, aber ist jetzt einfach mal sowas. Also ich meine, das ist ja immer so eine gewisse Gefahr, wenn man solche illegalen oder halblegalen Aktionen macht.
Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht, aber sagen wir es mal so, wenn sie versuchen würden, alle Kirchen abzudecken, dann hätten sie viel zu tun.
Ja, das heißt, man kann also tatsächlich das einigermaßen frei diskutieren und da passiert nicht so viel. Das ist sozusagen der Hintergrund meiner Frage gewesen, weil man will es ja schließlich auch mit vielen Leuten dann teilen und eben das auch auf breiter Ebene vielleicht auch diskutieren.
Also man kann sich nicht frei fühlen in dem Sinne, dass man denkt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann gefährde ich nicht meinen persönlichen Stand. Also man muss sich schon sehr im Klaren darüber sein, was man da tut und auch was für Konsequenzen es haben kann.
Konsequenzen zumindest hat es natürlich für die Menschen, die Kirchenasyl bekommen. Das heißt, die haben jetzt die Möglichkeit, unter Umständen zu bleiben. Hast du da irgendwelche Statistiken im Kopf, wie viele Erfolge das so ein Kirchenasyl hat?
Also es sind ungefähr drei Viertel der Kirchenasyle, die positiv ausgehen. Wobei positiv heißt, dass die Person jetzt nicht mehr akut von Abschiebung bedroht ist. Das heißt, es ist eine Spanne von, sie wird jetzt gerade nicht Richtung Flieger gebracht, bis hin zu, sie ist wirklich anerkannter Flüchtling. Also das gibt es auch, dass Menschen das Kirchenasyl wirklich beenden und haben einen anerkannten Status und können dann natürlich ganz, ganz anders weiterleben.
Und das heißt natürlich, dass man vorher ausgewählt hat, also nicht Hinz und Kunz genommen hat, sondern erstmal auf breiter Ebene, auch unter diesem Rückgrat der Kirche, die natürlich da auch ein bisschen mitdiskutiert. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Bischof da auch noch ein Wörtchen mitredet oder zumindest mitdenkt, und zwar so laut, dass es die anderen eben telepathisch irgendwie mitkriegen, dass da eben das Ganze einfach abgesichert ist. Also das heißt, drei Viertel, hast du gesagt, haben einigermaßen einen Minimalerfolg. Das lässt natürlich dann auf unsere Flüchtlingspolitik auch ein entsprechendes Blick werfen. Und ich werfe einen Blick auf die Uhr. Das heißt, hier ist die Zeit relativ schnell vergangen. Da könnte man natürlich noch viele, viele andere Fragen stellen, auch natürlich kritische Fragen zum Thema Kirche, die sich in Teilen natürlich auch nicht entsprechend gut herausgearbeitet hat. Wolltest du was zu sagen, oder?
Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, nochmal einen Veranstaltungshinweis, so, der noch ein bisschen näher liegt. Am 15. Dezember ist in der Uni ein Vortrag bzw. auch eine Diskussion mit Jürgen Blechinger, das ist ein Vertreter der Kirche, im Prinzip ein Fachmann für Asylfragen im Bereich der Badischen Landeskirche. und der Frau Brandner. Und da soll im Prinzip das EU-Flüchtlingsrecht einfach ein Stück weit diskutiert werden. Und da kann man bestimmt auch nochmal ganz scharfe Nachfragen stellen.
Okay, da ist sicherlich die richtige Adresse dann hier auch gegeben. Die richtige Adresse hier bei Kirchenasyl in Freiburg ist zumindest die evangelische Studierendengemeinde und die wird in der Turnseestraße 16 hier in Freiburg am 11. Januar den Vortrag oder die Diskussion Kirchenasyl in Freiburg, Fragezeichen, runder Tisch eben nachholen. Und darauf kann man sich jetzt schon mal vorbereiten und natürlich hier auch die Jennifer vielleicht noch kurz was fragen, wenn da irgendwie eine Frage auftauchen sollte. Und im Übrigen, 15. hast du nochmal gesagt, 15. Dezember, kann man sich auch nochmal kurz merken. Da gibt es eine größere Diskussion und wo ich nochmal hinweisen möchte, ist Patenschaften gegen Abschiebung morgen am 24. November um 19 Uhr in der Pädagogischen Hochschule, Kollegiengebäude 3, Raum 205. Da geht es eben auch hier um Abschiebung und wie man sowas verhindert, beziehungsweise wie man sich da auch verhalten kann. Jennifer, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch.
Danke.